Ich habe es eben schon angekündigt, wir erwarten Besuch. Ich bin erstens nicht mehr allein, ich habe mir journalistisch Verstärkung gesucht in Form von Thorsten Laudin, der vom Wirtschaftsspiegel kommt. Und wir haben Besuch vom Thüringer Umweltminister Bernhard Stengele. Hallo, Herr Stengele.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Hallo. Ja, Herr Stengele, Sie sind seit Jahresbeginn Thüringer Minister für Umwelt, Energie und Naturschutz, sind in große Fußstapfen getreten. Und Sie sind mit, tja, als die Nachricht bekannt geworden ist, dass Sie das werden, ging ein Raunen durch die Menschen, die da sagten, oh, ein Schauspieler wird Minister. Mhm. Wie sind Sie aufgenommen worden in der Landespolitik?
Also das Erste war, dass das am Ministerium, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Das muss ich wirklich sagen. Der Empfang war sehr, sehr professionell erstmal. Also es hat etwas für sich, dass man mit Herr Minister oder Frau Ministerin angesprochen wird, weil da merkt man, die Leute sind professionell darauf eingestellt, dass Personen, die aus der politischen Ebene kommen, an einem Ministerium wechseln. Und der Empfang war ebenso professionell wie herzlich. Das hat sehr, sehr gut, sehr schnell geklappt. Es ist ja nicht die erste Leitungsposition, die ich einnehme. Deshalb habe ich so die Hierarchien und so doch recht schnell verstanden, denn an großen Theatern gibt es auch viele Hierarchien. Das war mir vertraut. Und in der Landespolitik, also das heißt im Kabinett, da war natürlich dieser Wechsel von zwei Ministern auf einmal, das war natürlich am Anfang auch Gespräch, warum wir das so machen und so, aber insgesamt sehr gut aufgenommen.
Welche Eigenschaften des Theatermanns Bernhard Stengele helfen heute dem Minister Bernhard Stengele?
Des Theatermanns ist die richtige Formulierung. Was mir ganz viel hilft, ist meine Erfahrung als Regisseur. Das heißt, dass ich einfach eine Situation, die ich sehe, die verschiedenen Akteure innerhalb dieser Situation merke, okay, der spielt die Rolle, der hat jetzt diesen Auftrag, wie geht das, wie ist die Energie, wo kann man eingreifen, wo sollte man eingreifen, das hilft mir sehr, also sozusagen auch mal aus mir so ein Stück weit, von mir ein Stück weit abzusehen, zu sagen, was braucht die Gesamtsituation. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten hilft.
Der ehemalige SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, er selber begreift sich als Staatsschauspieler, weil das Schauspiel ein bisschen mit dazugehört. Wie viel Schauspiel gehört denn so insgesamt die Politik? Sie haben ja gerade so ein paar Vergleiche gezogen.
Ja, das beantworte ich gerne. Ich möchte aber einen Satz vorausschicken, weil Schauspiel hat Helmut Schmidt, das ist deutlich aus seinen ganzen Äußerungen genommen, als eine sehr, sehr hohe Kunst angesehen. Zum Beispiel in Griechenland war ein Politiker, musste immer vorher bei den Dionysien mitgespielt haben, bevor er überhaupt Politiker werden konnte. Weil, und da ist Helmut Schmidt ein sehr, sehr gutes Beispiel, das, was wir tun, ist, wir handeln durch Sprache. Und das heißt, wenn man Helmut Schmidt hört, wann der welches Wort betont und warum er es betont und was er damit ausdrückt, das ist das, was er meint. Das heißt, wir müssen nicht nur Inhalte transportieren, sondern auch den Gehalt dessen, was wir sagen. Sprache als Handlung. Und insofern ist ein Bewusstsein für Sprache jedenfalls ganz hilfreich.
Gebe ich Ihnen recht und deswegen auch trotzdem nochmal die Frage, wie viel Schauspiel gehört dann also mit rein? Also Sprache, sagen Sie, das ist sozusagen gut, das gehört da mit rein. Die ja. Frage ist natürlich auch, ja, es braucht ja manchmal auch ein bisschen Theatralik, Symbolik. Ich meine das nicht mal unbedingt negativ, aber wie würden Sie das bewerten?
Das ist auch überhaupt nicht negativ zu nehmen, weil das ist ganz klar, auch als Minister, wenn ich auf irgendwo hinkomme, dann geht es darum, dass ich etwas übergebe, dass ich mit den Leuten entsprechend auftrete und das spielt eine ganz große Rolle, dass die Leute auch Vertrauen kriegen in ihre Institution. Es spielt eine Rolle, eine große Rolle und da gibt es begabtere Politiker und weniger begabte.
Ja, apropos zu den Begabteren gehört ja zum Beispiel auch Ihr Parteikollege Robert Habeck, weil Sie gerade sagen, die Kraft der Rhetorik, die Kraft der Sprache. Er hat gerade eine vielgepriesene Rede gehalten über den Hamas-Angriff und den Nahostkonflikt. Und es fiel auf, weil von allen Seiten wirklich Lob für diese Rede kam, dass sowas offenkundig viel zu selten passiert, dass jemand so klar spricht.
Wie genau, bewerten Sie das? Wir sind im Moment in einer Zeit, wo ganz viel in Pattern geredet wird, also in bestimmten werden
Mustern.
Bestimmte Mustern, genau. Und Robert Habeck macht etwas, was Kleist in seinem Marionettenspiel ausgedrückt hat, nämlich über das Verfertigen der Gedanken beim Reden. Und das hat natürlich immer eine hohe Authentizität, es ist ungeheuer lebendig und es schafft Vertrauen, weil man merkt, der denkt das jetzt wirklich, was er sagt und das bringt er rüber und deshalb wird es glaubwürdig und die Leute vertrauen dem und das ist ihm da in dieser Rede besonders gelungen.
Aber es passiert viel zu selten. Also ich musste zurückdenken, da war ich noch ein Kind, das war die Rede Richard von Weizsäckers zum 8. Mai 1985 40. Jahrestag des Kriegsendes. Offenkundig passiert es leider viel zu selten.
Genau. Viele Politiker haben Angst, dass sie mit irgendeiner Formulierung sich verhaspeln, dass sie irgendwas Falsches sagen, dass ihnen das dann in den sogenannten sozialen Medien dann jahrelang vorgehalten wird. Deshalb sichern sich alle rhetorisch ab. Aber es ist im Grunde erstrebenswert, dass wir das, was in uns ist, auch versuchen auszudrücken.
Gibt es aber auch das Gegenteil davon, dass zu viel Theatralik in politischen Auftritten liegen kann?
Genau, das sind dann die schlechteren Politiker, die das machen.
Wollen wir mal ein bisschen zur Sache kommen, nämlich das, was Sie politisch zu verantworten haben, Umweltpolitik, Klimapolitik, dergleichen. Man redet ja immer vom Gegenstück Ökonomie und Ökologie. Wenn man sich Umfragen ansieht, bundesweit ist die Sorge um das Klima schon relativ weit verbreitet. Wenn man sich dann Thüringer Umfragen ansieht, dann ist es den Leuten nicht ganz so wichtig. Vor allen Dingen nicht, wenn sie selbst davon betroffen sind. Also so ein bisschen das St. Florians-Prinzip, heiliger St. Florian, verschone mein Haus, zünd andere an oder not in my backyard, wie das jetzt neudeutsch heißt. Warum ist das so?
Ich denke, das, was wir klar machen müssen, und da sind wir unterwegs. Das hat übrigens auch von Anfang an im Kabinett sehr gut geklappt mit meinem Kollegen Wolfgang Tiefensee, weil wir da eine Verbindung haben, den Leuten klarzumachen, dass dieser alte Gegensatz Ökologie, Ökonomie einfach nicht mehr stimmt. Wenn wir ökonomisch erfolgreich bleiben wollen, und das gilt sowohl für das Land, das gilt für die einzelnen Industrien, für die Wirtschaft und fürs Handwerk, gilt aber auch für jede einzelne Person, müssen wir die Sachen miteinander versöhnen, müssen wir Ökonomie und Ökologie zusammenbringen. Aber, das muss man klar sagen, dass wir da hier noch ganz viel überzeugen. Überzeugungsarbeit zu leisten haben. Traurig, ich ergänze das jetzt nur, ist, dass auch im Bund im Moment der Klimaschutz an Bedeutung verloren hat. Und da müssen wir dagegen arbeiten, und zwar nicht, weil jetzt ich bin jetzt ein Grüner und ich denke, das ist das wichtigste Thema, sondern weil uns das Thema so sehr betrifft, dass wenn man dieses Jahr anguckt, wie dieses Jahr weltweit, wie das Klima, also wie die Temperatur Erhöhung Auswirkungen hatte auf der ganzen Welt. Wir reden in Libyen von 10.000 Toten, weil ein Damm bricht. Warum? Weil es da ein Hochwasser gegeben hat und so weiter und so fort. Das heißt, es ist das Thema, das uns beschäftigen wird.
Aber nicht das Einzige. Es gibt Unmengen von Krisen, also von Corona angefangen über den Krieg in der Ukraine. Energiepreise, die durch die Decke gehen, die Wirtschaft kriselt. Die Leute, zumindest auch dazu gibt es Studien, fühlen sich etwas überfordert und kommen dann meistens zu dem sehr kurzen Schluss, Leute, tretet mal ein bisschen auf die Bremse jetzt, nicht alles auf einmal. Wie sehen Sie das?
Also erstmal verstehe ich dieses Bedürfnis und zweitens hat es ganz oft auch Berechtigung. Also wir müssen trotzdem eben wir können die Zeit, die wir verloren haben, und wir haben Zeit verloren, das muss man klar sagen, in den 16 Jahren davor ist zu wenig passiert. Aber wir können das nicht einfach nur einholen. Ich vergleiche das immer mit dem Marathonläufer. Wenn der sich verletzt 4 Wochen, dann kann er die Zeit, die er verletzt war, da kann er nicht einfach direkt mehr trainieren. Das heißt, wir können nicht schneller sein, als wir sein können. Das klingt banal. Aber im Moment haben wir Probleme, Arbeitskräfte zu haben, Fachkräfte zu haben, die zum Beispiel die Solarplatten aufs Dach legen. Wir haben Probleme beim Netzanschluss. Dann hat jemand eine Solaranlage auf dem Dach, dann muss er aber ans Netz angeschlossen werden. Das müssen wir berücksichtigen. Das heißt, da müssen wir direkt aus der Praxis lernen. Das heißt, wir können die Schraube, wie schnell wir gerne wären, nicht immer weiter anziehen, sondern wir müssen es ständig abgleichen. Und das ist der Prozess, in dem wir gerade stecken.
Sie erklären das ja alles jetzt sehr gut. Und da denkt man so, ja, dem Mann gebe ich recht. Die Frage ist ja trotzdem nur manchmal, also das hat man ja gesehen beim Gebäudeenergiegesetz, wie viel kann man den Leuten zumuten? Das spielt so ein bisschen darauf an, bloß nicht in meinem eigenen Garten. Also, dass man vielleicht auch ein bisschen an der ganzen Debatte auch absehen konnte und vielleicht auch lernen kann für zukünftige Projekte. Wie viel kann ich den Menschen zumuten, gerade wenn es eben noch die anderen genannten Krisen gibt? Also muss man da vielleicht auch so ein bisschen in der Politik umdenken, dass man, auch wenn sozusagen die Hütte brennt und wir nicht mehr viel Zeit haben, dass man trotzdem auch sagen muss, wir kriegen das hin, dann machen wir es eben ein paar Schritte kleiner.
Genau. Auch da würde ich gerne einen Satz vorausschicken. Es ist ein Skandal, den wir nicht eingefangen kriegen, dass die 10 reichsten % auf der Erde für die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Und das gilt in jedem Lande auch. Das heißt, auch in Deutschland sind die am wenigsten Geld haben, am wenigsten für diesen Klimawandel verantwortlich. Und wir nehmen sie trotzdem in die Pflicht. Wir müssen alle in die Pflicht nehmen. Aber man muss grundsätzlich vorausschicken, dass man das sofort sozial ausgleicht. Jetzt haben wir zum Beispiel in den neuen Bundesländern, zum Beispiel in Thüringen, haben wir ja nur Rücklagen, die nur ein Viertel so hoch sind, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg. Nur ein Viertel so hoch. Das heißt, wenn ich den Leuten sage, es wäre sinnvoll, das Haus zu dämmen, dann ist da keine Rücklage und kein Schwung zu sagen, oh ja, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, endlich wieder was Neues in meinem Häuschen, sondern die sind dabei, wie kann ich überhaupt die Miete, nicht die Miete, aber halt die ganzen Kosten für das Haus aufbringen, ich muss jetzt renovieren und so weiter, da müssen wir direkt unterstützen. Und das ist in dieser Diskussion untergegangen. Es ist aber ganz wichtig zu sagen, das Gesetz hat nie vorgesehen, irgendjemandem die Heizung rauszureißen. Das heißt, da war auch ganz viel in der öffentlichen Darstellung, die das noch komplizierter, noch anspruchsvoller, noch ungerechter erscheinen ließ, als es je geplant war.
Ist sehe ich medial manches schiefgelaufen, aber sozusagen auch hausgemacht. Also das haben ja auch inzwischen die Beteiligten eingeräumt. Deswegen meine ich so als Frage, da muss man doch daraus lernen können, dass man das besser kommuniziert, um die Ängste zu nehmen.
Das ist richtig. Es gab einen ganz konkreten Punkt. Als dieser erste Referentenentwurf rausgegangen ist, war man noch voll in diesem Ding, wir müssen ganz, ganz, ganz schnell diese Energiewende schaffen. Also noch dieser Krisenmodus aus der Energiekrise des Winters. Aber im Grunde waren wir schon halb drüber hinweg und die Bevölkerung war schon ein bisschen weniger alarmiert von der Energiekrisensituation. Und da hinein ist dieses Gesetz gefallen und deshalb hat es auch so eine ganz schlechte Aufnahme gefunden. Das hat der Wirtschaftsminister aber auch eingeräumt, dass er da ein bisschen zu viel Druck gemacht hat.
Wie viel Pragmatismus verträgt eigentlich Klimaschutz?
Wir brauchen Pragmatismus, weil wir können es nicht ohne die Leute schaffen. Das heißt, wir müssen sie begeistern davon, wir müssen ihnen die Möglichkeiten geben, wir müssen es ein wenig niedrigschwelliger machen manchmal, dass nicht jeder gleich ein Ingenieursstudium braucht, nur weil er sich eine Solaranlage aufs Dach macht oder Verwaltungswissenschaften studieren muss, weil der Antrag so kompliziert ist. Da müssen wir unbedingt nachsteuern. Und wir können nicht schneller sein, als die Leute bereit sind, mitzugehen. Das muss man ganz klar sagen. Das ist unsere Aufgabe, das so zu vermitteln, zu sagen, hey, du hast was davon. Das heißt tatsächlich, die Energiepreise gehen ja runter, wenn du gut gedämmt bist und so weiter und so fort. Die Wärme ist viel besser, die Wärmepumpe ist viel besser, als ihr Ruf ist zum Beispiel. Oder wenn wir Windkraftbeteiligungsgesetze im Landtag haben, dass man sagt, da steht nicht nur so ein blöder Spargel irgendwie vor der Aussicht, das hatte ich mir nicht gedacht, dass da einer steht, sondern dass man sagt, du hast konkret was davon, dass da eine Windkraftanlage steht, weil dein Kindergarten wird damit finanziert.
Das ist ja in anderen Bundesländern deutlich besser gelaufen. Das hat auch historische Gründe. Ich erinnere mich, Anfang der 90er Jahre in Schleswig-Holstein gewesen zu sein, oder auch in Niedersachsen, wo ja die Windenergie von Anfang an das große Thema war. Und weil vor allen Dingen auch, ich sage jetzt mal, der Landwirt sozusagen die zweite Ernte eingefahren hat.
Richtig, es ist ganz oft so, dass die Landwirte, in Süddeutschland ist das auch so, dass die den Boden auch besitzen. Also die ihn bebauen, besitzen ihn auch. Hier ist das nicht so, hier haben wir ganz oft Genossenschaften. Das heißt, da gibt es Pächter und die Pächter verdienen ja nicht daran, wenn ich mit einer erneuerbaren Energie aufs Feld gehe. Da verdienen nur der Bodenbesitzer. Und dadurch ist hier der Vorgang wesentlich komplizierter. Das verstehen die alten Bundesländer manchmal nicht so genau. Das ist historisch hier anders.
Jetzt haben Sie ja den Aufschlag gerade eben auch als Stichwort gegeben mit dem entsprechenden Gesetz. Was schwebt Ihnen da konkret vor?
Konkret, also für das Windkraftbeteiligungsgesetz, ist, dass im Umkreis von 2,5 Kilometer einer Windkraftanlage alle Kommunen oder die Kommune und auch alle Bürgerinnen und Bürger direkt an dem Ertrag der Windkraftanlage beteiligt werden. Das ist eine Beteiligung von...
Also auch die, die dagegen stimmen würden, also die Gegner wären.
Grundsätzlich die in diesem Kreis sind beteiligt, zwischen 0,3 und 0,5 Cent. Das klingt wenig, das sind aber im Jahr so roundabout 30.000 bis 40.000 Euro über 20 Jahre. Das heißt, für eine Kommune, genauso wie für einzelne Bürger, ist das natürlich eine ganz attraktive Sache. Das ist das Windkraftbeteiligungsgesetz. Was wir auch noch gerne hätten, ist einen größeren, also mehr Bürgerenergiegenossenschaften und dass wir die besser kapitalisieren können. Auch die sind in den alten Bundesländern oftmals einfach viel, viel mehr und haben auch mehr Kohle. Aber hier haben wir tolle Bürgerenergiegenossenschaften. Das heißt, dass wir mehr Windkraftanlagen direkt in Thüringen sozusagen projektieren, dass Thüringer wirklich die bauen und dass dann die Wertschöpfung richtig im Bundesland bleibt. Das wäre auch sehr erstrebenswert.
Ganz interessant finde ich ja, weil Sie eben so das Wort Historie genannt haben und auch den Aspekt zwischen alten und neuen Bundesländern und wie die Besitzverhältnisse sind. Weil so ganz plakativ gefragt, wenn man die Geschichte jetzt mal zurückgeht, warum kriegen eigentlich die Thüringer Grünen hier nicht so richtig einen Fuß in die Tür? Also Sie sitzen jetzt immer in der Regierung und seitdem Sie dabei sind, sind Sie mal so über 5%. Aber Sie waren ja ganze 15 Jahre überhaupt nicht im Landtag. Also was ist hier los? Weil eigentlich kommen Sie aus einer Bürgerrechtsbewegung, also die Grünen, Bündnis 90, zeigt das ja noch. Also warum fruchtet das hier einfach nicht? Weil hier ging es ja alles los. 89, wenn man so möchte.
Richtig. Und das ist eigentlich ein großer Schmerz, denn wir sind eigentlich die Partei hier im Osten, die tatsächlich keine Blockpartei war, die aus der Umweltbewegung in der DDR kam, die diesem Regime schon immer kritisch gegenüberstand. Und das haben wir nicht transportiert. Wir haben zwar das im Namen Bündnis 90 Die Grünen, ist ja ein vergleichsweise komplizierter Name, aber wir werden vor allem als Westpartei wahrgenommen, als städtische, wohlhabende Westpartei, die nicht viel versteht, was die Leute auf dem Land so betrifft. Darüber diskutieren wir viel. Wann das genau schiefgegangen ist, weiß ich nicht. Wir arbeiten immer wieder daran, das rüberzubringen. Katrin Göring-Eckardt hat mal gesagt, sie hat das Thema unterschätzt. Also im Sinne von, sie dachte, dass diese Ost-West-Definition einfach gar nicht so stark wird. Aber sie ist eigentlich stärker geworden in den letzten 10 Jahren. Und wir haben als Partei damit zu tun. Ich habe keine abschließende Antwort darauf, aber die Fragestellung ist richtig.
Wir haben auch jetzt nicht immer die abschließenden Antworten parat, muss man auch dazu sagen. Aber neben Ost-West, eben diesen Gegensatz, habe ich mal gehört, weil ich mich auch dafür interessiere, dass auch ein Stadt-Land-Problem ist. Also dass da, wenn jetzt mal anders gesagt, Thüringen mehr Großstädte hätte, ja, wenn es mehr Berlins oder wenigstens mehr Leipzigs in Thüringen gäbe, gibt es aber nicht, dann würde es insgesamt auch besser ausschauen. Ist da auch was dran?
Da ist grundsätzlich viel dran. Also das heißt, wir haben in Städten grundsätzlich immer ein höheres Ergebnis als im ländlichen Raum. Aber eigentlich ist da Baden-Württemberg beispielsweise. Das heißt, da ist nämlich das passiert, dass die bäuerliche Landwirtschaft irgendwie kapiert hat, hey, für uns ist Ökologie einfach sinnvoll, weil dann können wir unsere Tiere so halten, wie wir sie gerne halten würden und kriegen das gefördert. Für uns ist Solar sinnvoll, weil ich habe es auf der Scheune und das zahlt meine Rente. Das heißt, da es gibt ganz, ganz viele Vorteile, die auch der ländliche Raum von unserer Politik haben kann. Aber weil wir in den letzten Jahren vor allem in eine derartig wissenschaftliche und abstrakte Diskussion geraten sind, ist das für uns schwierig geworden, das den Leuten am Land so zu vermitteln. Daran arbeite ich täglich im Grunde.
Das ist das, was die öffentliche Wahrnehmung ist. Man verbindet die Grünen immer mit Verbot und Verzicht. Sehen Sie das so?
Ja, man verbindet uns damit. Da kann man nicht leugnen, dass man uns damit verbindet. Und es ist überhaupt, also es gibt kein wirklich gutes Beispiel dafür, wo man sagt, ich kenne eine Partei in Thüringen, die möchte wirklich verbieten, nämlich das ist Thomas Kemmerich mit der FDP, der will Wind im Wald verbieten. Und das ist zum Beispiel, das ist ja fast skandalös, weil wir sagen ja nicht, ihr müsst eine Windkraftanlage im Wald errichten. Wir sagen ja nur, ihr könnt, wenn es für euch sinnvoll ist. Wenn man den Wald anguckt, 100% der Fichte wird sterben. Das macht 80% des Thüringer Waldes aus. Für viele Waldbesitzer ist erneuerbare Energien. Und wenn es temporär ist, eine Zwischenfinanzierung, weil bisher haben die ja am Wald verdient, das können sie nicht mehr, weil er nicht mehr da ist. Also zu sagen, hier ist eine Windkraftanlage wirklich sinnvoll, dafür kriege ich Geld und kann den Rest des Waldes aufforsten, das will Kemmerich unterbinden, das nennt man Verbotspartei und auch noch in die Eigentumsrechte einzugreifen, das machen die Grünen eigentlich nicht.
Also das ist gut argumentiert. Die Frage ist immer nur so, Verbot, so kann man ja auch mal anfangen, das hat natürlich eine negative Konnotation, ne? Aber Verbot muss ja an sich nichts Schlechtes auch wieder sein. Ne? Unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir Regeln haben und dass es auch Verbote gibt, dass nicht alles erlaubt ist. Also warum kriegen Sie diese Kuh, dieses Etikett Verbotspartei nicht vom Eis als Grüne? Das ist doch irgendwie schwierig. Es bleibt an Ihnen hängen, obwohl andere Parteien natürlich auch von Verboten leben. Das haben Sie ja gerade auch gesagt.
Also ich möchte ein konkretes Beispiel sagen. Da bin ich regelrecht emotional aufgebracht. Cem Özdemir möchte, dass Zuckerprodukte nicht mehr auf der Augenhöhe von Kindern platziert werden. Und ehrlich gesagt, es ist ein Verbrechen, dass diese Zuckerprodukte auf der Höhe von Kindern platziert werden, weil ein Kind, ich als Erwachsener weiß, wie schwer es ist, auf Zuckerprodukte zu verzichten, wenn sie mir vor der Nase rumtanzen. Wie soll das für ein Kind sein? Wenn man das als Eingriff in die Freiheit bezeichnet, dann hat man einen kuriosen Begriff von Freiheit. Und da sind Rahmen, würde ich das mal nennen, Verordnungen, sind da ganz, ganz sinnvoll, weil wenn wir es als Freiheit betrachten, dass ich mit 50 durch Wohngebiete fahren darf, mit einem Auto, das 2 Tonnen wiegt, dann aber eine Mutter mit Kind zum Beispiel einfach zur Seite gehen muss, weil einfach einer mit 2 Tonnen anschiebt und das der Begriff von Freiheit ist, dann bin ich dabei. Das kann man ruhig auch mal ein bisschen regulieren.
Müssen wir uns auch das Verhältnis von Politik und Medien auch manchmal neu denken, ne? Also, weil wir zum Beispiel von Ihnen immer so ein bisschen eigentlich, auch von anderen Politikerinnen und Politikern, den Erklärbär erwarten, ist manchmal das auch ein Problem, dass man eigentlich immer alles erklären muss, immer für alles eine Antwort haben muss. Und wenn sie dann falsch ist, dass das Wort heißt, ha, habe ich dich erwischt.
Also, seit ich jedenfalls dieses Amt habe, kann ich das nicht feststellen. Ich finde, dass wir gut zusammenarbeiten. Die Herausforderung scheint mir eher zu sein, dass wir immer weniger einen Referenzpunkt haben, auf den wir uns alle beziehen. Also die größten Herausforderungen habe ich, wenn ich Dinge erklären soll und jemand mit einer komplett anderen Information in das Gespräch kommt und ich gar keinen Anknüpfungspunkt mehr habe. Das heißt, dass wir uns früher auf ein Medium verständigen konnten. Sagen wir mal das, was in der Zeitung steht, und dann können wir darüber reden, wie wir das finden. Aber wir hatten eine Zeitung, auf die wir uns verständigen konnten, dass wir darüber reden. Und jetzt komme ich wirklich viel mit Leuten zusammen, die zum Beispiel diese eine Frau in Südthüringen, die sagt, warum haut ihr den Wald ab, um Windkraftanlagen zu errichten? Und ich hier anfangen musste, etwas vom Borkenkäfer zu erzählen, weil sie hatte ein Medium, dass ihr gesagt habt, die Grünen gehen nachts in den Wald und hauen den Wald ab. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Was schon stimmt, ist, dass der, man nennt es, glaube ich, Informationsüberladung oder so, dass wir alle werden wir zu Experten und dann verrennen wir uns in Details, dann wird das Detail, aber das habe ich nicht richtig gesagt, aha, das war, da hat er sich nicht ausgekannt, das hat auch zugenommen.
Es fehlt schlichtweg der Platz für Zweifel, für nochmal Reflexion, für sagen, okay, ich weiß es nicht genau, weil man muss ja quasi, und das ist ja eigentlich keine natürliche Situation, als Politiker, als Politikerin immer den Weg weisen. Zum Teil ist das beruhigend, das erwarte ich auch vielleicht zum Teil, dass man sagt, beruhigt euch Leute, wir haben es im Griff. Angela Merkel, wir schaffen das. Sie hat übrigens mal gesagt, was hätte sie denn sagen sollen? Hätte sie sagen sollen, wir schaffen das nicht. Ne? Aber das ist ja genau mitunter das Dilemma, auf das ich hinaus will. Dass ich mir zum Beispiel manchmal, so ein Robert Habeck macht es ja zum Teil, so ein Zweifler wünsche, den man beim Nachdenken zuschauen kann, wie Sie es ja auch, glaube ich, anfangs gesagt haben.
Genau, das sind die Ansprüche aber auch unterschiedlich. Robert Habeck kommt nicht überall gleich gut an. Also es gibt auch, das gibt einfach auch Leute, die wollen einfach klar wissen, sind sie jetzt dafür oder dagegen? Was jetzt? Ja oder nein? Und dann wird man in einem Interview sozusagen in die Ecke gedrängt und man schon beim Zugucken denkt man, das ist jetzt aber unangenehm, weil es gibt einfach schlichtweg Antworten, die kann man so gar nicht fragen, die kann man so gar nicht beantworten. Also das.
Und das meine ich aber, diese Differenz, diese Grauzonen zu beschreiben. Genau. Das würden Sie ja privat auch machen, ne? Oder genau. Ich auch privat.
Was hat Sie überhaupt in die Politik getrieben?
Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich hatte ein sehr, sehr wichtiges internationales Theaterprojekt in Ostthüringen, in Altenburg, mit Künstlern aus der ganzen Welt, auch mit schwarzen Künstlern aus Burkina Faso. Und das kam sehr, sehr gut an bei den Leuten. Und dann kam die sogenannte Flüchtlingswelle 13, 14, 15, 16. Und das Leben wurde für die Freunde von mir unerträglich. Sie konnten da nicht mehr sein. Also mussten wir dieses Theaterprojekt auflösen. Das war trotzdem ein gutes Projekt und ich bin sehr, sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und dann habe ich aber gemerkt, ich bin noch nicht mit der Situation fertig. Und dann habe ich damals, da war auch Tigida unterwegs und habe gedacht, es ist gut, dass wir eine repräsentative Parteiendemokratie haben, bin ich bei den Grünen eingetreten. Also erst 2017, noch gar nicht lange, bin in die Partei eingetreten und habe dann gedacht, okay, ich möchte mich engagieren und ging mit zitternder Stimme da in den Kreisverband, könntet ihr euch vorstellen, dass ich da bei euch kandidiere? Und die waren wirklich froh, dass sich überhaupt jemand bereit erklärt zu kandidieren. So ist es passiert. Das Thema Klima und Umwelt beschäftigt mich tatsächlich seit meiner Jugendzeit. Also das heißt, es war immer groß. Das hat in meinem konkreten Berufsumfeld nicht so eine große Rolle gespielt, außer als ich zum ersten Mal in Westafrika produziert habe und dort bereits gemerkt habe, dass die Regenzeiten sich verschieben und dass das verheerende Auswirkungen hat in Ländern, die auf Wasser wahnsinnig angewiesen sind.
Weil Sie jetzt eben gerade so gesagt haben, da bin ich jetzt aufgehorcht, weil ich mich das natürlich auch frage, dass der Landesverband, der Kreisverband froh war, dass jemand sich bereit erklärt hat. Warum sind denn so wenig Leute bereit, in die Politik zu gehen? Also woran liegt das denn? Weil Sie haben es ja gemacht, offenkundig.
Genau, ich habe es gemacht. Tatsächlich wird es von Jahr zu Jahr schwerer, weil man, je nachdem zu welcher Partei man geht, verliert man ganz viele Freunde, die vielleicht nicht mit dieser Partei sind. Das heißt, Parteizugehörigkeit ist nicht mehr, wie es vielleicht mal war, eine Eigenschaft von mir. Also das ist ein Grüner, das ist einer von der CDU oder sonst Schreckliches will ich jetzt gar nicht hier nennen. Und das ist nicht so schlimm, wir können trotzdem gut miteinander reden, sondern es wird immer polarisierter. Das heißt, als Grüner aufzutreten, zum Beispiel in Ostthüringen, das bedeutet, dass ganz viele automatisch gegen dich sind, da hast du den Mund noch gar nicht aufgemacht, weil die Parteizugehörigkeit sozusagen, das ist der Charakter, den man dir unterstellt. Und dann sind ja auch diese Hate Speeches, also Hasskommentare in den sozialen Medien, aber auch auf der Straße hat das enorm zugenommen. Das merkt man auch bei den Bürgermeisterinnen und so, dass die es immer schwerer haben. Also es ist kein Ehrenamt mehr, wenn ich jetzt nicht von professioneller Politik rede. Die Ehre ist nicht mehr da, sondern es ist sehr, sehr mühsam und man braucht viel Zivilcourage und muss, wenn man Familie hat, auch der Familie sagen, Leute, das könnte anstrengend werden.
Wie sehr sind Sie selbst davon betroffen, Hate Speech in sozialen Medien, auf der Straße? Sie sind mit dem Fahrrad gekommen, muss man sagen. Da wird man nicht so schnell erkannt, wie wenn man mit einem dicken Audi oder so vorfährt, selbst wenn er elektrisch ist.
Genau, also das kann sein, dass man da nicht so schnell erkannt wird, aber tatsächlich ist das, was nicht vorteilhaft ist für unsere Wahlaussichten, nämlich dass man uns noch gar nicht so gut kennt als Personen. Uns grüne Politiker ist in dem Fall hilfreich, weil ich werde auf der Straße wenig erkannt. Ich habe die gute Eigenschaft mir schon in meinem vorigen Berufsleben angewöhnt, ich lasse mir schlechte Kritik erzählen. Ich lese es nicht selber, deshalb rege ich mich nicht auf. Und ich muss sagen, es gibt Leute, die sehr, sehr viel mehr betroffen sind. Sobald ich fremd aussehe zum Beispiel, dann ist nicht zu vergleichen. Ich bin trotz allem ein alter, weißer Mann, der auf der Straße unbehelligt herumlaufen kann.
Gibt es nicht eine Sehnsucht nach der Kunst manchmal, dass man sagt, genau deswegen dann doch lieber das Theater in Altenburg oder Gera, Überlingen, Leiten, wo auch immer. Und ich vermisse die Kunst. Gibt es sowas?
Also ich vermisse die Kunst immer ein bisschen, aber ich habe mich wirklich sehr bewusst jetzt für diesen Weg entschieden. Ich wusste nicht, also ich hatte keine Vorstellung davon, dass ich quasi Karriere mache in der Politik. Das war nicht mein Angang. Aber habe tatsächlich das aus meiner Beschäftigung mit den alten Griechen gezogen. Weil da war es so, dass wenn man ein Berufsleben hatte, wenn man viele Erfahrungen gemacht hatte, dann brachte man es in die Polis ein. Also stellte es der Gesellschaft zur Verfügung. Und das merke ich auch tatsächlich. Also wenn ich wirklich einen Vorteil habe, ist es, dass ich so spät in die Politik gekommen bin und wirklich so viele andere Erfahrungen gemacht habe, die ich jetzt einbringen kann. Das macht es mir zwar in der konkreten Situation manchmal schwieriger, weil ich die Rituale noch nicht so genau kenne, aber ich bringe wirklich gelebtes Leben mit hinein und das war auch meine Vorstellung davon. Das habe ich aus den griechischen Dramen genommen.
Trotzdem die Gretchenfrage im Grunde. Warum ist trotzdem der Frust bei etwa einem Viertel, einem Drittel der Thüringer Wählerinnen und Wähler so groß, dass sie mit der AfD in aktuellen Umfragen sind sie ja jetzt noch eine Partei wählen würden, die eigentlich wenig konkrete Lösungen anbietet, ist das mitunter auch die Schuld der anderen Parteien, dass der Trotz, der Frust so groß ist? Oder woran liegt das denn?
Also darüber müssten wir, wenn wir ganz seriös sein wollten, wirklich eine eigene Sendung machen, weil das kann ich tatsächlich nicht in einem Satz beurteilen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich nicht auf andere Parteien zeigen will, weil wir müssen uns das fragen. Das heißt, Bündnis 90 Die Grünen sollen sich das fragen. Das soll sich die CDU fragen. Das soll sich die FDP fragen, die eine ganz andere Strategie fährt, zum Beispiel im Umgang mit der AfD. Was man klar sagen muss, ist, dass die AfD tatsächlich nicht die Interessen der Thüringer und Thüringer vertritt. Klimaschutz wollen sie alles rückgängig machen und das ist nicht mehr zeitangemessen. Auf die fossilen Energieträger zu setzen, ist ein Irrsinn, weil Deutschland stellt um und wenn Thüringen nicht umstellt, wird Thüringen verlieren. Aber das andere, woher das kommt, da gibt's ganze Bücher darüber, die ich auch lese und da sollten wir vielleicht mal tatsächlich uns mal länger drüber unterhalten.
Sagt Bernhard Stengel, Thüringens Umweltminister. Wir bedanken uns für das Gespräch.
Ich danke auch.
Danke.